Gottes Plan mit den Menschen. Man könnte auch sagen, Gottes Roadmap mit den Menschen. Gestern haben wir zusammen Psalm 2 studiert und da war in einem Vers angetönt den Ratschluss Gottes. Von diesem Ratschluss möchte ich euch heute erzählen. Das ist nämlich der Plan, den er mit uns, mit den Menschen hat. Den hat er uns in seinem Wort geoffenbart. In Epheser 1 steht, dass er schon vor Grundlegung der Welt diese Pläne gemacht hat. Daniel erwähnt, es ist festbeschlossene Sache. Also bevor diese Welt erschaffen wurde, hatte Gott Pläne gemacht. Und diese Pläne, die sind festbeschlossen. Da gibt's nichts mehr zu rütteln. Einen Teil dieser Pläne gibt er schattenbildlich in der Josefsgeschichte wieder. Ja, Gott hat Pläne, das ist nichts Neues eigentlich. Aber interessant ist, in dieser Josefsgeschichte sehen wir über mehrere Zeitalter hinweg, in der Geschichte selber. Ich war erstaunt, dass ich das beim Bibelstudium entdeckt hatte. Interessant ist auch und meiner Meinung nach unterstreicht es genau diese Tatsache, dass Gott die Pläne schon vorher gemacht hatte, bevor er überhaupt angefangen hat, die Welt zu erschaffen, dass Josef, der hatte ja schon lange vor unserer Zeit gelebt, weiß jemand wann ungefähr. Also für mich sind so zwei Eckpunkte vor der Geburt Jesus wichtig. Die Patriarchen, so gesagt, also grob gesagt, 2000 vor Christus. David, so gesagt, 1000 vor Christus. Und wenn wir jetzt schauen, Patriarchen 2000, also Josef, der kam ja erst später, es hat ja mit Abraham begonnen, aber ganz genau, Josef lebte 1860 bis 1750 vor Christus. Und das zeigt uns ja, wenn wir an diesem Bild die Pläne Gottes anschauen können und über mehrere Zeitalter hinweg schauen können, dann hatte Gott also diese Pläne bereits schon in der Schublade, bevor er überhaupt mit dem Erschaffen der Welt und dem Weltall angefangen hat. Es gibt Verkündiger, die sagen, dass in der Josefsgeschichte etwa 300 Hinweise auf den Messias Jesus Christus enthalten sind. Ungefähr 300. Das erstaunt, aber ich bin sicher, wenn ihr nach meinem Input da und dann mit offenen Augen die Geschichte durchlest, dann bringt ihr also auch 100 hin. 100 bringt man locker hin. 200 wird schon schwieriger, 300 muss man dann wirklich in die Tiefe gehen. Aber es ist möglich. Also 300 Hinweise. Josef ist ein Schattenbild auf Jesus. In der Josefsgeschichte gibt es zwei Arten Schattenbilder. Erstens, wie erwähnt, Josef als Typos, als Schattenbild auf Jesus Christus, unseren Erlöser. Und zweitens, man sieht in der Josefsgeschichte mindestens vier Zeitalter. Das erste Zeitalter, Israel unter dem Gesetz. Das zweite Zeitalter, das Zeitalter der Gnade, der Gemeinde, in dem stehen wir ja heute am Schluss. Das dritte Zeitalter, Gott wendet sich wieder Israel zu. Das sehen wir auch schon, dass sich das anbahnt. Und das vierte, das ist zukünftig das tausendjährige Reich. Was in dieser Geschichte auch noch interessant wäre, aber wir können aus Zeitgründen nicht alles anschauen. Wie funktioniert wahre Vergebung? Das wäre auch ein Thema, auch ein heute aktuelles Thema. Wie funktioniert wahre Vergebung und Wiederherstellung der Brüder? Auch der Bezug der Josefsgeschichte zur Offenbarung können wir heute nicht anschauen. Es reicht einfach nicht für alles. Wir können auch nicht die ganze Geschichte lesen, aber wir werden Teile aus der Geschichte anschauen miteinander. Wenn man die Josefsgeschichte studiert, muss man sich wirklich richtig hineindenken. Und so wollen wir uns mal die Familiensituation anschauen. Heute würde man sagen, das ist eine typische Patchwork-Familie. Ein Vater und wie viele Mütter? Vier. Vier Mütter. Lea, also wir lesen das übrigens im 1. Mose 35, ab Vers 23, da werden die Mütter aufgezeigt. Lea, die hat dann Ruben, Simeon, Levi, Juda und später Issachar und Zebulon geboren und auch Dina, eine Tochter. Das ist die erste Mutter. Dann die zweite, Silpa, das war die Sklavin Leas, die hat Gad und Aser gezeugt. Dann die dritte Mutter, Bilha, das war die Sklavin Rahels, die hatte Dan und Naphtali gezeugt. Und die vierte, die Rahel, das war die Traumfrau von Josef. Die Traumfrau von Jakob, die hat Josef und Benjamin geboren. Ja, und aus dieser Patchwork-Familie wollen wir heute einiges anschauen. Ihr könnt euch vorstellen, da gab es schon auch einmal ein bisschen Spannungen. Vier Mütter, ein Vater, das gibt dann ganz unterschiedliche Ansichten auch innerhalb der Familie. Und das war gar nicht einfach. Ich lese mal im 1. Mose Kapitel 37 die ersten 11 Verse. Jakob aber wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Lande Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete, und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Zilpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihm Schlimmes nachsagte. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr grüßen. Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihm seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen: Hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld, und siehe, da richtete sich meine Garbe auf und blieb stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsumher und warfen sich von meiner Garbe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den er erzählt hatte. Den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach: Seht, ich habe wieder geträumt, und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und meine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis. Josef war 17 Jahre alt, also noch so ein richtiges Bubi war der, und war Assistenzhirte bei den Söhnen der Nebenfrauen, Silpa und Bilha. Josef war der geliebte Sohn seines Vaters. Warum? Weil er ihm im Alter geboren wurde, steht hier in Vers 3. Ja, wie alt war denn der Jakob, als Josef ihm geboren wurde? Man kann das ausrechnen. Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao stand. Nach 7 Jahren Überfluss war er 37 und dann im zweiten Jahr der Hungersnot kam Jakob nach Ägypten herunter. Das lesen wir im 1. Mose 47,9. Da kam Jakob herunter und Jakob kam nach Ägypten, als er 130 Jahre alt war. So, 130 minus die 39 Jahre, die Josef damals alt war, das gibt 91. Also, ein stattliches Alter. Ich glaube, wir haben niemanden, der 91 ist hier und noch einen Sohn kriegt, respektive zwei Söhne. Es kam ja dann noch der Jüngste, der Benjamin, dazu. Jakob setzte Zeichen, das lesen wir in Vers 3. Der Leibrock als Zeichen des Erstgeburtsrechts. Ruben wäre ja eigentlich da, der Erstgeborene, aber Ruben hat sein Erstgeburtsrecht verwirkt. Und Jakob mogelte es dem Erstgeborenen seiner zweiten Frau, Rahel, zu. Dieses Erstgeburtsrecht. Interessant, der Erstgeborene der unechten Magd, also der unechten Frau, der Magd Rahels, ist Dan. Und Dan, wir wissen ja, aus dem Stamme Dan wird einmal der Antichrist aufstehen. Das nur als Nebenbemerkung. Gott hat auserwählt, auch bei den Patriarchen, Isaac, nicht Ismael, wenn wir da schauen mit dem Erstgeburtsrecht. Jakob, nicht Esau. Und jetzt bei Josef, in der Josefsgeschichte, Josef bzw. seine zwei Söhne, das sehen wir auch am Ende eigentlich dieser Josefsgeschichte. Und Jakob hat jetzt ein Zeichen gesetzt mit dem Erstgeburtsrecht, indem er Josef dieses schöne Kleid stiftete und sagte, zieh das an. Und das gab schon mal die ersten Spannungen in der Familie. Und weiter trug dazu bei, dass die Spannungen da noch forciert wurden, dass Josef ich lese das vielleicht im Vers 2, ganz am Schluss, und Josef brachte vor ihren Vater, was man von ihm Schlimmes nachsagte. Da entsteht vielleicht das Bild, dass Josef ein Petzer war. Der ging alles und verpetzte seine Brüder und rapportierte es seinem Vater. Aber das war überhaupt nicht so. Josef war kein Petzer, im Gegenteil. Er war äußerst loyal gegenüber seiner Obrigkeit. Und zuerst in der Familie war ja die Obrigkeit, waren die Eltern, respektive der Vater. Und er war einfach dem Vater loyal und sagte, was man so erzählte über die Brüder. Er hat da nicht noch ein bisschen nachgeholfen, dass die Spannungen stiegen. Er rapportierte einfach dem Vater, du, die Leute, die sprechen da über meine Brüder so und so und so. Und das erzürnte die Brüder. Das schürte den Hass der Brüder. Man sieht übrigens auch diese Loyalität an drei Orten. Zuerst beim Vater, dann beim Potiphar. Josef war äußerst loyal zu Potiphar. Und dann auch beim Pharao. Josef war äußerst loyal zum Pharao. Und deshalb hatte er auch diesen großen Segen von Gott empfangen. Auf der anderen Seite schürte das natürlich den Hass der Brüder. Im Vers 5, Josef aber hatte einen Traum und verkündigte ihn seinen Brüdern. Josef hatte zwei Träume in prophetischer Art und Weise und erzählte sie den Brüdern und der ganzen Familie. Und Gott bestätigte in der Realität auch, dass diese Träume wahr wurden, und das schürte noch mehr Hass in den Brüdern. Und das war total schwierig in dieser Familie, in dieser Patchwork-Familie. Der Vater schickt dann seinen geliebten Sohn zu den Brüdern. Die wollen ihn nicht annehmen. Was sagen sie? Wie reagieren sie? Schlagt ihn tot. Wir haben es gestern schon gehört. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Jetzt die Parallelität zu Jesus. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir schlagen ihn tot. Und Ruben gelingt es nur knapp, Josef vor dem Tod zu retten. Wie ging es dann weiter? Sie schlugen ihn, wir kennen die Geschichte, er kommt in die Grube runter und nach getaner Arbeit setzen sich die Brüder zusammen und schlagen sich die Bäuche voll. Und ähnlich war es bei Jesus, als er gekreuzigt wurde. Da war ja Passa. Und sie haben das Passa gefeiert und erlaubten sich bei diesen guten Speisen. Sie schlagen ihn, töten ihn fast, aber nicht ganz, ziehen ihm sein schönes Kleid aus und werfen ihn in die Grube. Und am Schluss, sie machen Big Business, wir verkaufen ihn als Sklave. Da gibt's noch ein bisschen Geld. Und wir haben keine Arbeit mehr mit ihm. Wenn wir diese Schattenbilder in groben Zügen reflektieren, dann sehen wir, wie Josef der geliebte Sohn des Vaters war, so war Jesus, der Sohn Gottes von Ewigkeit her, in liebender Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Da möchte ich hinweisen auf Johannes 1, Vers 18. Zweiter Punkt, so wie Josef von seinem Vater zu den Brüdern gesandt worden war, so wurde der Sohn Gottes zum Volk Israel gesandt. Matthäus 15, 24. Wie Josef wurde der Jude Jesus von Nazareth von seinen jüdischen Brüdern gehasst und verworfen. Wie Josef wurde auch er den Heiden überliefert, also Jesus. Und verkauft. Judas verkaufte den Herrn Jesus ja auch. Es ist auch so ein Typos. Es war zwar ein anderer Betrag, der Betrag war nicht genau derselbe, aber er wurde auch verkauft. Wie drücken das die Propheten aus? Wir möchten zusammen eine Stelle lesen aus Sacharja 13, 6. Und man wird zu ihm sagen, und das ist jetzt ja auch wieder prophetisch, wenn wir zurückschauen, das hat sich ja dann erfüllt bei Jesus. Wir haben den Vorteil, wir können zurückschauen. Zacharia hat das vorausgesagt, das war für Zacharia in der Zukunft und für Josef war es auch in der Zukunft. Wir können zurückschauen, es hat sich alles genauso zugetragen. Zacharia sagt also in prophetischer Art und er wird zu ihm sagen, was sind das für Wunden in deinen Händen? Und er wird antworten, die hat man mir geschlagen im Hause meiner Lieben. Also, das ist eine Stelle, die eigentlich diese Typologie so richtig auch unterstreicht. Ja, das war jetzt die Sicht Israels. Und jetzt nehmen wir das zweite Zeitalter in angriff, die Sicht der Heiden. Und wir gehören ja auch zu diesen Heiden. Da gehören wir auch dazu. Die Josefs Geschichte geht weiter. Josef kommt nach Ägypten. Ägypten, das ist symbolisch in der Bibel, sind die Heiden gemeint. Diese Geschichte können wir dann zwei Kapitel später, im Kapitel 39, nachlesen. Aber ich gehe mal davon aus, ihr kennt diese Geschichte ja von der Sonntagsschule oder später aus dem Bibelstudium, und wir wissen, was Josef da erlebt hatte. Josef erlebt zumindest am Anfang einen außergewöhnlichen Aufstieg. Dazu gibt es zwei Gründe. Gott segnete ihn außerordentlich. Das sehen wir im Kapitel 39, im 2. und auch im 21. Vers. Gott segnete Josef. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt: Josef war äußerst Loyalität zu seinem Herrn, dem Potiphar. Ich habe schon angetönt, diese Loyalität. Und jetzt kommt eine schwierige Situation für Josef. Er ist aufgestiegen, hatte eine gute Position beim Potiphar, und der Potiphar ist außer Haus. Und ich möchte da nur zwei Verse lesen aus dem Kapitel 39, nämlich 7 bis 9. Ich möchte das ein bisschen aus der Geschichte herauspicken, weil das ist ein Thema, das uns heute auch sehr betrifft. 1. Mose 39, Vers 7. Und es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach: Lege dich zu mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn: Siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Hause vorgeht, und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich, und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen ihn sündigen? Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Josefs Loyalität. Die Frau von Potiphar inszeniert hier eine Vergewaltigung in der Geschichte. Sie bezichtigt ihn ja am Schluss der Vergewaltigung. Das Thema Hurerei ist in der Endzeit ein sehr großes und wichtiges Thema. Übrigens nicht nur für Männer, besonders für Männer, aber auch für Frauen. Je länger, je mehr auch für Frauen. Aber die Männer können da sehr leicht in Sünde fallen. Josef hatte starke Gründe, der Frau seines Herrn zu widerstehen. Erstens, sein Herr vertraute ihm ganz. Das lesen wir im Vers 8. Zweitens, er hatte eine herausgehobene Stellung, und Vorrechte verpflichten ja, lesen wir im Vers 9. Drittens, die Frau war mit seinem Herrn verheiratet, und Josef wollte diese Verbindung nicht stören. Es wäre Sünde gegen Gott gewesen, und das führt er auch an hier in Vers 9. Also Josef hatte ein sehr loyales Verhältnis gegenüber seinem Vorgesetzten hier auf dieser Welt, gegenüber dem Herrn, aber auch gegenüber Gott. Er wollte Sünde vermeiden und war deshalb treu. Und wie wehrt sich jetzt Josef gegen diese Anfechtung? Durch entschiedenes Auftreten. Es gibt keine Verhandeln. Wenn du mit dem Teufel verhandelst, dann hast du schon verloren. Wenn die Anfechtung kommt und du verhandelst mit dem Teufel, dann hast du schon verloren. Die stetige Abwehr ist auch sehr wichtig. Die Frau probiert immer wieder. Tag für Tag kommt sie. Und Josef verhandelt nicht, wehrt stetig ab. Manchmal geht es nicht darum, einen guten Kampf zu kämpfen, sondern eine gute Flucht zu fliehen, hat einmal einer gesagt. Nicht einen guten Kampf zu kämpfen, sondern eine gute Flucht zu fliehen. Hiob gibt übrigens einen guten Tipp zu diesem Thema. Den möchte ich auch noch vorlesen. In Hiob 31, die ersten sechs Verse. Ich werde da nichts weiter dazu sagen, die sind eigentlich selbstsprechend, die versteht man. Ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrend auf eine Jungfrau blickte. Denn was würde mir Gott vom Himmel her zuteilen und welchen Lohn erhielte ich von dem Allmächtigen aus der Höhe? Ist denn das Unglück nicht für den Ungerechten und das Missgeschick für die Übeltäter? Sieht er denn nicht meine Wege und zählt alle meine Schritte, so dass er wissen kann, ob ich mit Lügen umgegangen oder auf Betrug ausgegangen bin? Er wäge mich auf der Waage der Gerechtigkeit, so wird Gott meine Tadellosigkeit erkennen. Ist mein Schritt vom Weg abgewichen oder mein Herz den Augen nachgewandelt und klebt an meinen Händen ein Makel, so will ich sehen und ein anderer soll essen und meine Pflanzungen sollen entwurzelt werden. Das Rezept ist im ersten Vers. Ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blickte. Einen Bund mit den Augen geschlossen. Interessant, wie Hiob das ausdrückt, aber ich finde es bezeichnend und einen guten Tipp, gerade in unserer heutigen Zeit. Ja, und jetzt kommt die Anklage. Frau Potiphars, sie wurde gedemütigt durch Josefs Zurückweisung. Und sie erfand eine Lüge, um Josef eines Überfalls zu beschuldigen. Sie zeigte ihren Hausknechten und später auch Potiphar das Kleid, das Josef zurückgelassen hatte, als er vor ihrem beständigen Vordringen und Eindringen und Anmachen geflohen war. Das war das zweite Mal, dass Josefs Kleidung benutzt wurde, um über ihn Bericht zu erstatten. In beiden Fällen hat er treu gedient, doch in beiden Fällen endete Josef in Gefangenschaft. Interessant. Kapitel 39, Vers 19 lesen wir, da entbrannte Potiphars Zorn über Josef. Der wurde so richtig verrückt und ohne Prozess überantwortete er ihn ins Gefängnis. Dort trifft er einen Bäcker und einen Mundschenk, wir kennen es aus der Geschichte, und diese zwei Personen erinnern doch so an die zwei Verbrecher am Kreuz bei Jesus Christus. Der eine wird angenommen, der andere wird getötet. Auch hier wieder ein Schattenbild. Und Josef bleibt alleine zurück. Und der Mundschenk vergisst ihn. 2 Jahre bleibt er allein zurück. Das kann sehr lange sein, 2 Jahre. Sehr lange. Warum lässt Gott das zu? Man müsste vielleicht anders fragen. Wozu dient das? Wozu dient diese 2 Jahre Gefängnisaufenthalt? Eine Antwort bekommen wir im Psalm 105. Die möchten wir miteinander anschauen. Psalm 105, Vers 16 bis 19 lese ich da. Da wird Josef und seine Geschichte auch erwähnt. Und er rief eine Hungersnot herbei über das Land und zerschlug ihr jede Stütze an Brot. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwangen seinen Fuß in einen Stock. Sein Hals kam in Eisen. Das sind wir uns ja gar nicht bewusst. Bei uns sind die im Gefängnis nicht in den Stock. Die Füße und der Hals. Bis zu der Zeit, dass ein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Also, es diente der Erläuterung von Josef. Er wurde vorbereitet für seine spätere Tätigkeit, als er dann dem ganzen und damals sehr großen Reich aus Ägypten vorgestanden hat. Josef wurde geläutert und vorbereitet für seinen weiteren Dienst. Und dann endlich erinnert man sich an Josef, es geht wieder um Träume, und Josef wird aus dem Gefängnis geholt. Die Träume von Pharaos mit den 7 fetten Kühen und den 7 mageren Kühen. Und wir kennen ja die Geschichte alle, wie das dann einen Verlauf nahm. Gottes Plan für Josef. Er versenkte ihn. Josef musste warten, 2 Jahre lang, bis zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt. Und jetzt lässt Pharao Josef schnell aus dem Kerker holen. Und Josefs Loyalität kommt zum 3. Mal zum Vorschein, Gott gegenüber. Das lesen wir, wenn wir die Geschichte durchlesen, im Kapitel 41, Vers 16. Da antwortete Josef dem Pharao und sprach, das steht nicht bei mir. Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. Josef schmückt sich nicht mit fremden Federn und legt offen, dass Gott ja die Träume auslegen kann, wenn er das will. Und jetzt, mit dieser Auslegung der Träume, wird Josef erhöht. Der Pharao freut sich so, dass er eine Antwort bekommen hat auf die Träume, eine Auslegung auf die Träume, und erhöht Josef. Ich lese ab Vers 40 im Kapitel 41. Oder vielleicht schon ab 39. Und der Pharao sprach zu Josef, nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein, und deinen Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen, nur um dem Thron willen werde ich höher sein als du. Und der Pharao sprach zu Josef, siehe, ich setze dich über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao nahm den Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an die Hand Josefs. Und er bekleidete ihn mit weißer Leinwand und legte eine goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf seinem 2. Wagen fahren. Und man rief vor ihm aus, beuget eure Knie. Und er wurde über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao, aber ohne dich soll niemand im ganzen Land Ägypten die Hand oder den Fuß erheben. Und der Pharao gab Josef den Namen Zaphnet-Panech, und er gab ihm Asnat zur Frau, die Tochter Potiphars, des Priesters von On. Und Josef zog aus durch das ganze Land Ägypten. Und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Und Josef ging vom Pharao hinweg und bereiste das ganze Land Ägypten. Josef wird erhöht bei Pharao. Über das ganze Ägypten. Er ist neben Pharao der Höchste. Pharao ist immer noch der Höchste, aber dann kommt Josef über mein ganzes Volk. Also, Pharao ist nur noch um den Thron größer. Aber die Macht, die er ihm übergibt, zum Herrschen über das ganze Volk, symbolisiert er durch den Siegelring, den er ihm gibt. Und Josef bekommt auch einen neuen Namen. Zaphinat Paneach bedeutet der Erhalter des Lebens oder Ernährer des Lebens. Josef als Retter des Lebens, dank seiner Auslegung der Träume des Pharaos und dessen Umsetzung, überschüssiges Getreide zu speichern, und er kauft ja alles zusammen, damit er Vorräte hat für die mageren Jahre. Und so kann er eine Überbrückung, eine Rettung schaffen für das ganze Ägypten und die umliegenden Länder. Da kamen sie auch noch und holten Getreide. Josef, das Bild des leidenden Messias, verspottet, zusammengeschlagen, verkauft durch die Brüder, verleumdet, ins Gefängnis geworfen und vergessen als Ausländer. Und jetzt der herrschende Josef. Und wir sehen dasselbe bei Jesus, der Messias. Er kommt nicht als König, sondern er kommt als leidender Messias auf diese Welt. Das können wir vielleicht in Jesaja 42 lesen, die ersten vier Verse. Das ist auch wieder in prophetischer Voraussage. Bekannte Verse, Jesaja 42. Siehe, das ist mein Knecht, auf den ich mich verlassen kann, mein Auserwählter, aus dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat, und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Das in Vorausschau auf Jesus. Auch hier wieder diese Parallelität. Der Leidende und der Herrschende. Und jetzt ganz interessant, bekommt Josef eine Frau, eine Braut, die Tochter Potiphars. Potipheras, nicht Potiphars. Potipheras. Asnat, die Braut, die Josef heiratete, stellt die Gemeinde dar, die während der Zeit der Verfolgung Christi durch seine Brüder von Israel aus der Welt herausgerufen wird, um die Braut Christi in Zukunft zu sein. Das lesen wir an verschiedenen Stellen, im Johannesevangelium, in der Apostelgeschichte, aber auch in Epheser. Josef war damals 30-jährig und nun beginnen die 7 fetten Jahre zu laufen. Und Josef regiert, er speichert das Getreide. Bis man aufhörte zu zählen, steht in Vers 49, von Kapitel 41. Also er speichert so viel, dass man gar keine Dimension mehr hatte. Das war eine riesige Zahl, bis man aufhörte zu zählen. Ich lese vielleicht noch die Verse 50 bis 52 vom Kapitel 41. Bevor aber das Jahr der Hungersnot kam, wurde dem Josef zwei Söhne geboren. Die gebar Asnat, die Tochter Potipheras, des Priesters von On. Und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse, denn er sprach: Gott hat mich alle meine Mühsal vergessen lassen und das ganze Haus meines Vaters. Dem zweiten aber gab er den Namen Ephraim, denn er sprach: Gott hat mich fruchtbar gemacht im Lande meines Elends. Wir sehen hier, was diese Läuterung im Gefängnis bewirkt hat. Josef war nicht mehr böse. Er gibt dem ersten Sohn den Namen: Gott hat mich vergessen lassen, alle meine Mühe, das ganze Haus meines Vaters. Gott hat mich vergessen lassen. Und dann Ephraim: Gott hat mich fruchtbar gemacht im Lande meines Elends. Das ist auch interessant, diese Umschreibung. Und dann, ja, dann kommen die 7 mageren Jahre. Die Familie Josef kommt wieder ins Spiel. Ein neuer Abschnitt in der Geschichte. Ab Kapitel 42. Ja, warum ist diese Geschichte so kompliziert geschrieben? In dieser Geschichte kann man lernen, wie die wahre Vergebung geht. Die Brüder waren sich keiner Schuld bewusst. Sie sagen: Wir sind alles redliche Leute. Das sagen sie 5-mal. Wir sind alles redliche Leute. Deshalb testet sie Josef: 3 Tage Gefängnis. Oder bringt Benjamin mit. Das ist auch so ein Test. Simeon bleibt als Geisel zurück. Und ja, Josef kann ja das überprüfen. Josef versteht sie, wie sie verhandeln untereinander, als sie zusammen sind, da die Brüder. Und die Brüder, das ist interessant, die wissen nicht, dass Josef alles versteht, was sie da verhandeln. Aber Josef kann erkennen, die sind noch nicht so weit. Die sind zwar so weit, dass sie sagen: Ja, vielleicht haben wir was nicht richtig gemacht. Also sie erkennen, wenn es hochkommt, ein bisschen Schuld an. Aber zu einem Schuldenbekenntnis fehlt noch viel. Und Josef schickt sie wieder nach Hause. Und Josef blamiert die Brüder, indem er ihnen das Geld in die Säcke legt. Aber die Brüder, ja, die müssen zuerst auch noch hergerichtet werden und zu dieser Erkenntnis kommen. Und sie müssen dann ein zweites Mal nach Ägypten kommen. Und immer noch sind es redliche Leute, sind immer noch redliche Leute, wenn sie hier die Geschichte durchlesen. Und ein weiteres Mal blamiert Josef die Familie, in der er die Sitzordnung vorgibt. Da hätte es ihnen ja schalten müssen, dass der irgendetwas begriffen hat. Schön der Reihe des Alters nach müssen sie da an dem Tisch sitzen. Aber es reicht immer noch nicht. Sie sind immer noch redliche Leute. Bis im Kapitel 44 Juda endlich die Schuld eingesteht und bekennt diese vor Josef. Und dann müssen die Brüder das zweite Schuldeingeständnis vor dem Vater machen. Das war die zweite Blamage. Dein Sohn lebt in Ägypten. Das war die zweite Blamage. Und die Reaktion Jakobs: Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Sein Herz blieb kalt. Josef hat wirklich vergeben. Die Brüder hatten Todesangst, als sie vor Josef standen, bevor er sich ihnen zu erkennen gegeben hat. Sie meinten, jetzt tötet er uns. Aber Josef hatte vergeben. Und als der Vater starb, hatten sie zum zweiten Mal Angst. Sie meinten, jetzt kommt die große Rache Josefs. Der Vater lebt nicht mehr und jetzt darf er doch. Nein, Josef hat wirklich vergeben und gibt alle Ehre Gott. Interessant, wie die Bibel umschreibt, wie die Reaktion Josefs war, als er sich den Brüdern zu erkennen gab. Mit vielen Emotionen, mit Weinen küsste er sie und grüßte er sie. Und dann die Seite der Brüder, da steht nur, danach redete seinen Brüder mit ihm. Ist interessant, dieser Gegensatz. Aber da, was war das für ein Wachen, als diese Brüder erkennen mussten, wer Josef wirklich war? Das ist ein Bild auch der Zukunft, wenn Israel Gott, also wenn Israel sich wieder zu Gott bekehrt und den Herrn Jesus erkennt. In Zacharia 12, Vers 10, da lesen wir, sie werden auf mich blicken, mich, den sie durchstochen haben. Das wird eine große Erkenntnis sein für das Volk Israel. Wir können in diesen vier Bildern die Weltgeschichte sehen. Im ersten Bild das Zeitalter des Volkes Israel unter dem Gesetz. Josef war vom Vater gesandt, wird geschlagen und verkauft. Gott hat Israel aus allen Völkern auserwählt. Das lesen wir ja. Ist Gott denn parteiisch? Warum hat er nicht ein anderes Volk genommen? Ich finde das noch wichtig, auch im Sinne des Antisemitismus. Da wird man ja auch ab und zu konfrontiert. Ja, hat denn Israel einen Vorzug? Wir möchten da die Stelle lesen aus 5. Mose, Kapitel 7, wie Gott das schildert, warum er dieses Volk als erwählt hat. Ich finde das noch wichtig, zu wissen, was er da zu ihnen gesagt hat. 5. Mose 7, Verse 6 bis 8. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wäret als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den ihr euren Vätern geschworen hatte. Also ihr seid nicht besser. Ihr seid nicht besser. Ihr seid im Gegenteil das Geringste unter allen Völkern. Der Herr hat euch geliebt und er wollte seinen Eid halten. Ja, wir lesen ja die verschiedenen Segnungen, die Gott seinem irdischen Volk verheißen hatte. Im 5. Mose 28, da lesen wir die Segnungen, aber auch die Flüche. Die Landverluste, ganz interessant, die drei Flüche und drei Landverluste im 5. Mose 28. Aus zeitlichen Gründen kann ich die leider nicht mehr vorlesen, aber ich könnte die im Nachgang, ist auch auf dem Blatt aufgeschrieben. Zuerst der erste Fluch, das Nordreich wird von den Assyrern erobert. 5. Mose 28, Vers 25. Sagt er das voraus. Dann das Südreich Israel wird von den Babyloniern erobert. Das ist dann im Vers 36 beschrieben. Und die ganze, also die Zerstreuung in die ganze Welt wird dann im 64. Vers erwähnt. Und das passierte ja dann mit der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus. Und in den nachfolgenden Jahren wurden die Juden vertrieben und sie haben ihr Land verloren, das ihnen zugesprochen wurde, weil der Herr es verheißen hat, aus Liebe. Aber Israel hat sich von Gott abgewendet, fremden Göttern gedient und Hurerei und Tempelprostitution eingeführt. Wir kennen es aus der Geschichte, die uns im Alten Testament aufgeschrieben ist. In Hosea 1 wird der Prophet bildlich aufgefordert und hat das bildlich darstellen müssen. Nimm eine Hure und zeuge zwei Kinder. Die Hurerei. Zeuge zwei Kinder. Gib dem ersten Kind den Namen Lo-Ammi. Das bedeutet, denn ihr seid nicht mein Volk und ich will nicht euer Gott sein. Gott wendet sich ab vom Volk. Und Stephanus zieht genau diese Parallele in Apostelgeschichte 7, Verse 51 bis 53. Und sagt den damaligen Herrschern, genau gleich seid ihr, dessen Verräter und Mörder ihr geworden seid. Er bezieht sich da auf Jesus, den sie verraten und ermordet habt. Und sagt, so wie damals die Propheten zu dieser Zeit es vorausgesagt haben, trifft es genauso ein. Und jetzt kommt ihr, der den Erlöser ermordet habt am Kreuz, macht es genau gleich. Und wir wissen, durch diese Anschuldigung musste Stephanus sterben. Aber Stephanus bezieht sich interessanterweise auf die Josefsgeschichte unter anderem und zieht diese Parallelen dazu. Das ist das erste Zeitalter, das wir sehen. Das Zeitalter des Volkes Israel. Dann das Zeitalter der Gemeinde. In der Geschichte Josefs, da ist Josef in Ägypten. Durch die Römer wurde Jesus gekreuzigt. Josef wurde ohne Schuld ins Gefängnis geworfen. Bäcker und Mundschenk erinnern uns an die zwei Verbrecher, die mit Jesus am Kreuz starben. Einer wird angenommen, der andere wird getötet. Nach langer Abwesenheit, sie haben ihn ja vergessen, denn Josef wird er durch die Traumdeutung Pharaos plötzlich zum Obersten erhöht. Und Josef heiratet eine Braut. Die Braut symbolisiert das Geheimnis der Braut Jesu Christi, der Gemeinde. Das lesen wir im Epheser Kapitel 1. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Zeitalter, in dem wir heute drin stecken, und das neigt sich ja bekanntlicherweise dem Ende zu, und wir kommen noch drauf. Es ist sehr interessant, wie das geschildert wird. Und das sehen wir hier im Lebensbild Josefs in der Zeit, in der er in Ägypten war. Dann kommt das dritte Zeitalter. Das ist auch zukünftig. Das hat bereits schon angefangen. Israel wendet sich Gott zu und tut Buße und wird wiederhergestellt. Also von dem Bußetun sind sie noch weit weg, das sehen wir ja. Aber sie haben bereits ihr Land wiederbekommen. Und deshalb, diese Zeitalter, die sind nicht abgetrennt wie die Parkfelder. Parkfeld 1 so, Parkfeld 2 so, mit einem Strich. Die überlappen. Und es überlappt jetzt auch, sie haben, nachdem sie die Flüche, realisiert haben und sie vertrieben wurden, kommen sie zurück und erhalten ihr Land zurück. Aber da wird noch mehr geschehen mit dem Volk Israel. Ich möchte doch die Stelle aus Hesekiel 36 lesen. damit man auch dieses Zeitalter noch sieht. Ezekiel 36, da wird nämlich beschrieben, wie das dann einmal sein wird, ab Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eures Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischliches Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in eures Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern geben werde, und ihr sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Also ihr seht hier der erste Teil, also der zweite Teil des ganzen Textes, den ich gelesen habe, hat sich eigentlich schon erfüllt in unserer Zeit, dass sie das Land wieder bekommen haben. Aber jetzt geht es weiter mit dem Volk Israel. Sie werden sich dem Herrn zuwenden, das ist aber zukünftig. Das ist das dritte Zeitalter, das wir hier in der Josefsgeschichte sehen können. Und das vierte Zeitalter, das erwähne ich einfach, das schauen wir nicht näher an, das wäre dann das tausendjährige Reich. So wie Josef schließlich über Ägypten und seine Brüder herrschte, so wird der Messias im tausendjährigen Reich über die Völker der Welt und über Israel herrschen. Das lesen wir in Offenbarung 20. Wir sehen, man kann über eine große Zeitspanne die Geschichte der Menschheit beobachten in einem einzigen Leben, das des Josef. Ja, jetzt fragt ihr euch, was hat das mit der Endzeit zu tun? Wir sehen, wie sich die Welt gemäß der Prophetie entwickelt und das Zeitalter der Gemeinde sich dem Ende naht. Ich habe es bereits angetönt, wir sehen das an Israel. Sie haben ihren Staat wieder gründen können, ihr Land zurückerhalten und Jerusalem wurde 1967 zur Hauptstadt zurückerobert. Und letztes Jahr wurde sie auch von den Amerikanern, wurde die Botschaft symbolisch gezügelt, nicht mehr in Tel Aviv, sondern in Jerusalem. Und das hat symbolischen Wert auch in unserer Zeit, dass Israel jetzt langsam wieder aufsteigen wird. Zweitens, in unseren Breitengraden, das alte römische Reich erwacht wieder, wie es in Daniel 2 und 7 beschrieben steht und in Offenbarung 13 und 17. Das sind nur zwei gewichtige Indikatoren aus der Schrift, die aufzeigen, die sich heute in unserer Zeit, wo wir es mit unseren eigenen Augen sehen, erfüllen. Und was passiert mit der Gemeinde? In dieser Endzeitkonferenz schauen wir oftmals mehr so in die Welt hinaus, aber ich möchte den Fokus auf die Gemeinde richten. Auch hier hat sich bereits ein Abfall eingestellt. Eine Entwicklung, die hat im letzten Jahrhundert in den 60er Jahren angefangen. Mit der Ökumene, die Katholiken und die Reformierten gehen wieder zusammen und da tun sich auch schon erste freikirchliche Kreise dazu mit der EMK, also zumindest bei uns in der Schweiz, aber ich denke, es war da in Deutschland nicht groß anders. Und das wurde dann weitergeführt mit der Evangelischen Allianz und das erzeugt so einen richtigen freikirchlichen Mainstream, so da, wo alle durchlaufen. Und in diesem Mainstream hat plötzlich immer mehr und mehr Platz. Gemeinsam sind wir stark, heißt es dann. Das Geltungsbedürfnis der einzelnen Freikirchen in einem großen Gebilde steht im Zentrum. Das heißt, man ist dann nicht mehr Außenseiter und man wird dann nicht mehr als Sekte tituliert und wird sogar von der Welt respektiert, von anderen Kreisen. Und da spielt dann die Lehre nicht mehr eine wirklich große zentrale Rolle. Obwohl es noch zu keiner Zeit so viele gute Literatur und so viele gute Predigten zum Hören gab, ist der Zerfall des Lehrwissens so enorm groß, auch in unseren Kreisen. Ein Schwerpunkt im Zerfall der Lehre bildet das nicht mehr Unterscheiden der biblischen Heilszeitalter. Das ist ein Schwerpunkt. Das wird abgetan, das sei eine Sonderlehre aus dem vorletzten Jahrhundert und sei längstens überholt, hörte ich letzthin einen Prediger predigen. Dabei beachten sie aber nicht, dass bereits die Kirchenväter, zum Beispiel Irenäus oder Clemens von Alexandria und andere mehr, diese Unterscheidung der Haushaltung gemacht haben. Übrigens ist das keine Erfindung von Menschen, sondern das steht ja im Wort geschrieben. Und das ist wirklich eine zentrale Aussage, die möchten wir noch miteinander lesen, 2. Timotheus 2. Vers 15, da schreibt der Paulus dem Timotheus: Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Und hier haben wir also eine Aufforderung, das ist ein Befehl, das Wort richtig einzuteilen, in die richtigen Zeitabschnitte einzuteilen. Wenn man diese Unterteilung der Zeit, der Heilszeitalter nicht macht, dann wird die biblische Lehre plötzlich haltlos, widersprüchlich. Ja, man könnte es so ausdrücken, es ist dann, als ob man irgendwo schwebt, ohne festen Grund unter den Füßen und auf allen Seiten so haltlos hin und her geworfen wird, wie es Epheser 4, Vers 14 beschreibt. Dann wird plötzlich laut postuliert, Schwerter zu Pflugscharen, jetzt ist die Zeit zum Aufrichten des biblischen Friedensreiches, wenn man diese Unterscheidungen nicht mehr macht, hat man die Orientierung verloren. Und dann meinen sie plötzlich, jetzt sind wir im tausendjährigen Reich. Ja, es gibt Kreise, die meinen das wirklich ernst. Aber ich kann euch da einen guten Tipp geben, was ihr diesen Leuten sagen könnt. Es steht ja da in Jesaja 65, 25 oder Jesaja 11, 7, dass der Löwe Stroh fressen wird. Dann kannst du dem sagen, weißt du was, geh zum Metzger, kauf ein Kotelett. Dann gehst du zum Bauern, nimmst eine Handvoll Stroh. Und damit gehst du in den Zoo zum Löwenkäfig und hältst beides rein. Und dann schaust du, was der Löwe heute noch bevorzugt frisst. Und dann weißt du, wo du stehst, in welchem Zeitalter. Ja, man kommt plötzlich, man verliert die Orientierung. Weiter eine Auswirkung, das Wohlstandsevangelium wird gelehrt. Segen, der Israel versprochen wird, wird plötzlich für uns in Anspruch genommen als Gemeinde und dann entsteht das Wohlstandsevangelium. Wenn dein Auto rostet, dann stimmt was bei dir nicht. Muss mal schauen. Ja, das sind dann so Aussagen. Oder, was ich viel, viel schlimmer finde, man bestreitet plötzlich, dass es eine Entrückung gibt. Da ist ein Trend im Gang. Wir können den beobachten, bei uns, eine Nachbarsgemeinde von uns, das wird dort gelehrt. Gibt keine Entrückung. Die standen vorher noch richtig. Wenn diese Zeitalter nicht unterschieden werden, kommt man plötzlich auf so Ideen. Verwirrung, hin und her geworfen, wie in Epheser 4,14 beschrieben. Das sind nur zwei Beispiele, es gibt Dutzende mehr. Man kann durch diese Orientierungslosigkeit, in die je länger, je mehr Freikirchen hineintappen, fit gemacht werden für die Nachfolge der Hure Babylons. Ja, die Hure Babylons wurde gestern kurz erwähnt, in der Offenbarung 17 und 18 wird die beschrieben. Ich möchte nur zwei Verse lesen, Offenbarung 17, den Vers 4 und 5. Da wird die Hure beschrieben, und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinigkeiten ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Die Mutter der Huren. Also, jede Mutter hat auch Söhne oder Töchter. Also, Töchter der Hure entstehen jetzt. Entstehen genau so, wie ich es beschrieben habe. Wenn sich die kirchlichen, die freikirchlichen Kreise von der wahren Lehre abwenden und fit gemacht werden für die Hure Babylons, dann entstehen diese Töchter der Huren. Und es ist interessant, wie hier die Hure beschrieben wird, mit den Farben. Scharlach, Purpur und Scharlachrot. Könnt mal im Google eingehen, geben Purpur und Scharlachrot, dann drückt ihr auf Bilder und dann müsst ihr nicht erstaunt sein, was da hervorkommt. Also da kommt nicht der Ferrari, ich kann es euch sagen. Es kommt nicht der rote Ferrari, aber ihr seht dann die Würdenträger der Kirche in ihren roten Gewändern, in ihren scharlachroten und purpuren Gewändern. Und so entstehen diese Töchter, die hier erwähnt werden. Gott hat uns einen ganzen Ratschluss mitgeteilt. Wir müssen ihn einfach nur studieren und versuchen zu verstehen. So wollen wir an dieser Endzeitkonferenz nicht auf den Antichrist warten und auch nicht auf die Hure Babylons und diese beobachten, sondern wir wollen unseren Herrn Jesus Christus erwarten. In Apostelgeschichte im ersten Kapitel, im Vers 11, wird ja hingewiesen, so wie er jetzt weggeht, kommt er wieder, und auf diese Wiederkunft wollen wir warten. Ich möchte dazu noch 1. Thessalonicher 4, die Verse 16 bis 18 lesen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Das ist ein Befehl. Der letzte Vers. Tröstet nun einander mit diesen Worten. Ermuntert euch untereinander. Maranatha, der Herr kommt bald. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir in deinem Wort den ganzen Ratschluss von dir drin sehen und erkennen können. Wir bitten dich, dass wir erkennen können, was dein Ratschluss alles beinhaltet. Und hilf uns, auf das Wesentliche zu schauen. Gerade in unserer heutigen Zeit, indem wir so viele Merkmale, die von den Propheten vorausgesagt sind, beobachten können, wie es sich erfüllt. So wissen wir, dass du dahinter stehst. Und dieser Plan ist so für uns wirklich gut, dass du uns versprichst, dass du uns holst von dieser Welt und wir einmal bei dir sein dürfen. Wir dürfen uns freuen, wenn wir einmal nicht mehr diesen ganzen weltlichen Gesetzlichkeiten unterworfen sind, sondern einmal bei dir in der Herrlichkeit vor dir stehen dürfen und dich bestaunen dürfen und deine Gemeinschaft haben dürfen, weil du es uns versprochen hast und es dein Ratschluss vorsieht. Wir danken dir, dass du uns diesen Ratschluss öffnest und wir danken dir, dass wir uns freuen dürfen, einmal bei dir im Vaterhause einzugehen. Amen.
Amen.